oder die. Na gut, also wir mal sehen, ob wir es heute zu Ende bringen mit den Kreiseln. Das letzte Thema, am Donnerstag hatten wir ja da diese Filmchen. Ich kann die auch nochmal Ihnen den Link schicken, wer nicht da war, kann sich die auch direkt nochmal angucken. Und was uns jetzt halt noch fehlt, ist die schöne Geschichte mit dem schweren symmetrischen Kreisel. Also das heißt, das ist, wenn ein Kreisel nicht im Schwerpunkt gelagert wird, sondern in irgendeinem anderen Punkt, dann wirkt zusätzlich halt zu diesen ganzen Trägheitskräften da und gibt es also zusätzlich zur Nutation noch eine Präzession. Und das wollen wir jetzt nochmal quantitativ nachrechnen. Das ist auch nochmal ein schönes Beispiel für Hamilton, also für Lagrange-Hamilton-Formalismus. Und da brauchen wir jetzt wirklich die Euler-Winkel. Deswegen nochmal zur Erinnerung. Können Sie sich das Blatt nochmal vorhalten, damit Sie das auch sehen. Weil das anzumalen hier, da dieses Bildchen, das ist, bin ich künstlerisch nicht begabt genug für. Und die Idee war aber, dass ich zwischen diesen die körperfesten Basisvektoren, also alles, was mit Strichelchen ist, sind ja die körperfesten, dass ich die darstelle durch drei Drehungen der raumfesten Achse. Ja? Und das macht man dann so. Also, das war ja dann da diese Drehmatrix. Und die Drehmatrix, die haben wir uns zusammengebastelt. Ja, jetzt schreibe ich das schon so. Jetzt müssen Sie das von rechts nach links lesen. Also, da kann man es von links, das ist der Witz, da kann man es von links nach rechts lesen. Ja, also was wir gemacht haben war, wir haben die raumfeste Dreiachse genommen und um die um einen Winkel Psi gedreht. Ja, also das ist jetzt die raumfeste Dreiachse. Und zwar so, dass die neue X-Achse von diesem Zwischenkoordinatensystem auf diese Knotenlinie fällt, also die Schnittlinie der XY und der X'Y-Ebene. Und dann haben wir um diese bewusste Knotenlinie gedreht, das ist die neue 1-Achse, um einen Winkel Theta. Ja, und wenn ich das mache, dann fällt die neue 3-Achse in die 3-Achse schon meines körperfesten Systems. Und dann muss ich schließlich nochmal um die 3-Achse vom körperfesten System drehen, sodass beide Systeme aufeinander treffen. Ja, dann hat man hier unten den Index JK. Ja gut, jetzt kann man das natürlich alles ausrechnen. In der letzten Übung hatten wir dann gezeigt, wie man da ohne Brute Force diese riesen Matrix da abzuleiten, wie man da auf die momentane Winkelgeschwindigkeit kommt. Ja, das ist halt, die Winkelgeschwindigkeit ist ein Vektor, das ist immer dann Daumen in die Richtung und die Länge ist dann der Vektor, ist dann der Drehwinkel pro Zeit, also die Winkelgeschwindigkeit. Ja, das sagt mir in jedem Moment, um welche Achse, mit welcher Winkelgeschwindigkeit sich der Körper dreht. Und da brauchen wir einmal die raumfesten Komponenten. Da kam das hier raus. Ich glaube, wir haben es in den Übungen andersrum gemacht. Erst das Omega-Strich und dann das Omega. Das kann man aber so oder so rum machen. Ich schreibe mal nur das Ergebnis hin. Dann Theta. Minus Phi. Sin Theta. Da unten Psi-Punkt plus Phi-Punkt. Cosinus Theta und das Omega. Also das hier kann ich schreiben auch als diese Drehmatrix da, mal Omega Strich. Ja, das Omega Strich ist dieser selbe Vektor in körperfesten Koordinaten. Umgekehrt ist das Omega-Strich dann natürlich, wenn ich das Ganze mit der inversen Matrix, und die Inverse ist aber zum Glück für Drehmatrizen leicht berechnen, weil da ist es einfach die transponierte Matrix. Und wenn man da diese Trafo ausführt, was auch ganz schön viel Arbeit ist, kommt das hier raus. Plus Psi Punkt Sin Theta Cos Phi. Ja, weil da sehen Sie das ganz schön. Hier unten, ja, die Drehung um die körperfeste Dreiachse, das ist dieser Beitrag Phi Punkt, weil das war ja gerade die Drehung um Phi. Und dann liefert das einen Beitrag zur Dreikomponente von dieser Winkelgeschwindigkeit in eben diesem körperfesten System von Phi Punkt. Kommt aber noch mehr dazu, weil Omega ja nicht unbedingt um die Dreiachse liegen muss. Und hier ist es auch so, ja, hier das Psi Punkt, das kommt hier von der Drehung um die raumfeste Dreiachse. Deswegen taucht das Psi Punkt da auf. Ja, und jetzt haben wir halt einen symmetrischen Kreisel. Ja, und jetzt legen wir natürlich wieder die körperfeste Basis in das Hauptachsensystem von diesem Trägheitstensor, und dann ist der diagonal. Und beim symmetrischen Kreisel ist halt... sind zwei Trägheitsmomente gleich. Und diese zwei gleichen, die nimmt man für die Drehung um die 1' und die 2'-Achse. Und die Symmetrieachse, die lege ich in die 3'-Achse. Also diese Figurenachse ist immer in Richtung von E3'. Da hat man das hier, ja, das ist das symmetrische, ja, dass die beiden gleich sind, das definierten symmetrischen Kreisel. Und dann kann man erstmal die kinetische Energie, die war ja ein halb, das ist wie m halbe v Quadrat, nur halt jetzt bei den Winkeln. Geschwindigkeiten ist das ein bisschen komplizierter. Da ist die Masse nicht einfach ein skalarer Parameter, sondern so ein Tensor hier. Und gut, wenn ich das jetzt ausxe, da muss man dann wieder öfter mal Cosquadrat gleich Sinquadrat gleich 1 verwenden. Und dann kommt man am Ende zu einem relativ übersichtlichen Ergebnis. Sin Quadrat Theta plus Theta Punkt Quadrat So, und dann, brauchen wir schließlich noch die potenzielle Energie, und das kann man sich jetzt auch leicht überlegen, wenn ich hier mein, das mache ich natürlich am besten im raumfesten System. Und dann lege ich natürlich jetzt die drei, also beim freien Kreisel, da waren wir noch, konnten wir einfach den konstanten Drehimpuls in Richtung von E3 legen. Das geht hier nicht mehr, weil jetzt haben wir hier einen Vektor, nämlich die schwere Beschleunigung, der eine Richtung auszeichnet. Und dafür nimmt man am besten die drei Richtungen. Und das ist halt ein raumfester Vektor. Also legen wir das G in, also das G legen wir in die raumfeste 3-Richtung. Und dann, ja gut, hier haben wir den Kreisel irgendwie befestigt. Wenn das da mein Kreisel ist, dann wäre das die Figurenachse. Und naja, dann ist der hier befestigt und das hier ist dieser Schwerpunktsvektor. Oder klein rs. Und dann sieht man, naja, der, weil das hier ist dieser Winkel Theta, ja, das war diese Drehung um die Knotenlinie, ja, die ist ja gerade dazu da gewesen, um die Knotenlinie, die liegt jetzt halt hier irgendwo. Ja. Deswegen hier, dann wäre das E1' und dann, naja, ist hier irgendwo E3, ja. Moment, ich muss aufpassen, dann wäre das E1' und das E2', weil ich habe ja immer ein rechtshändiges System. So, aber jedenfalls, was ich halt weiß, ist, dass der Winkel zwischen der körperfesten und der raumfesten 3-Achse, der ist halt gerade Theta. Und meine mein V ist halt minus die Gesamtmasse von dem Körper G.S. Oder dieser, ja, ich habe den nicht RS, ich habe den einfach S genannt. Also der Vektor vom körperfesten Bezugspunkt zum Schwerpunkt haben wir einfach S genannt. Und jetzt, naja gut, jetzt ist das hier natürlich M minus M mal minus GE3.S. Und weil dieser Schwerpunkt, der liegt halt auf der Figurenachse aus Symmetriegründen, dann ist das also einfach M mal G mal E3 mal S. Und das E3 mal S ist halt der Abstand zwischen Schwerpunkt und dem befestigten Kreiselpunkt mal der Winkel zwischen E3 und S. Und das ist halt gerade, wie gesagt, Theta, also Cosinus Theta. Gut, und dann kriegen wir halt L gleich T minus V. Ja, und das ist jetzt halt da, dieser ganze Krempel. Schreiben wir den zur Sicherheit nochmal hin. Psi Punkt Quadrat, Sin Quadrat Theta. Phi Punkt plus Punkt Cosinus Theta im Quadrat und dann wieder minus V, also minus Mg S Cosinus Theta. So, das war jetzt schon mal der erste Akt. Und jetzt, naja, jetzt können wir diese ganze schöne Theorie mit der Euler-Lagrange-Gleichung verwenden. Also die Q1, Q2 und Q3, die generalisierten Koordinaten, das sind jetzt irgendwie diese Euler-Winkel. Können wir so, ist egal, wie rum man die nimmt, ja, nehmen wir mal Psi, Theta und Phi, und dann wissen wir, wie es im Prinzip geht. Also erstmal braucht man diese generalisierten Impulse. Das waren die Ableitungen von L nach den Zeitableitungen der, jetzt haben wir da halt P Psi, also das 1, Q1 ist Psi, also kriegen wir P Psi. Und warum ist jetzt P Psi besonders interessant? Naja, weil da kommt das Psi selber nicht vor. Es kommt immer nur Psi Punkt vor. Und dann wissen wir ja, weil nach der Euler-Lagrange-Gleichung P1 Punkt ist ja gerade die L nach dQ1. Und das ist halt dL nach dPsi. Und weil da kein Psi vorkommt, ist der 0. Also ist Pψi eine Erhaltungsgröße. Ja, woher kommt das? Das kommt daher, dass das ganze Problem symmetrisch unter Rotationen um die Dreiachse, um die raumfeste Dreiachse ist. Ja? Weil im Raum nichts anderes ist als dieser schwere Beschleunigungsvektor g, und der ist invariant unter Drehung. Daher kommt das, dass das Pψi eine Konstante ist. Also brauchen wir nur das Pψi auch ausrechnen. Ja, einfach hier, das ist ja relativ einfach, weil hier steht einfach Psi Punkt Quadrat. Ja, also abgeleitet gibt es halt 2 mal Psi Punkt, cancel die 2, und dann ist noch A mal, also ist das A mal Psi Punkt Sin Quadrat Theta. Dann kommt er hier nochmal vor. Plus C mal, das ist erstmal die äußere Ableitung, Phi Punkt plus Psi Punkt Cosinus Theta. Und dann hat man nochmal, weil hier steht der Faktor, die innere Ableitung von der Kettenregel gibt nochmal Cosinus Theta. Also haben wir schon mal das. Und wir wissen wegen der Euler-Lagrange-Gleichung, das ist eine Erhaltungsgröße, also das ist konstant. Genauso ist es mit Pφ. Ja, dieser ganze Ausdruck, diese ganze Lagrange-Funktion hängt auch nicht von Phi ab, sondern nur von Phi Punkt. Ja, also das P Phi, das ist da auch eine Erhaltungsgröße, und das kommt daher, dass die ganze Situation in dem Sinne unter Drehungen auch um die körperfeste Drei-Strich-Achse symmetrisch ist, weil ja eben der Kreisel so ist, dass eine Drehung um die Drei-Strich-Achse, die macht auch nichts mit diesem Trägheitstensor, weil hier halt zweimal die gleichen Diagonalelemente stehen. Also ist das Pφ auch konstant. Jetzt die Ableitung nach Phi-Punkt ist halt hier einfach C mal diese Klammer da. Und das ist halt wieder konstant. Ja, weil halt Phi Punkt, P Phi Punkt nach der Euler-Lagrange-Gleichung gleich dl nach dphi ist und das ist halt 0. Der dritte Impuls, der nützt uns nichts, also jedenfalls nicht im Sinne von Erhaltungssätzen, weil von Theta hängt der Lagrangechen halt ab. Ja. Hier kommt Theta vor und da und da. Also da kann man nicht so viel gewinnen. Was wir natürlich gern hätten, wären Dreierhaltungsgrößen, weil dann habe ich schon mal drei erste Integrale. Und da weiß ich noch, da dass L nicht explizit von der Zeit abhängt, ist auch die Energie erhalten. Und ja gut, das können wir jetzt verwenden, um das weiter zu analysieren. Also jetzt habe ich glücklicherweise schon mal zwei erhaltene generalisierte Impulse. Und jetzt ist halt der Trick, jetzt drücken wir erstmal, dass diese kinetische Energie weitestgehend mit diesen erhaltenen generalisierten Impulsen aus. Ja, was uns nichts hilft, ist hier das Theta. Das Theta-Punkt kommt nirgends vor, das können wir nicht rausschmeißen. Also den müssen wir stehen lassen. Ja, aber das Psi-Punkt, das können wir. Da, wenn Sie sich das angucken, Phi-Punkt plus Psi-Punkt Cosinus Theta, das ist halt gerade bis auf den Faktor hier C, ist das gerade dieser P-Phi, dieser Impuls. Also das ist ganz einfach, plus C mal und da das Ding ist halt P Phi durch C im Quadrat. Und dann fehlt uns halt noch plus 1/2 A Psi Punkt Quadrat Sin Quadrat Theta. Jetzt müssen wir mal gucken, wo kriegen wir jetzt Psi Punkt her? Ja, offensichtlich aus dem da oben. Ja, und das P Psi, das ist aber erstmal dieses Fragen. Stellen Sie ruhig. Immer ruhig fragen gleich. So, ja, da oben gucken wir das nochmal an. Da oben das P Psi, gut, das ist einmal A Psi Punkt Sin Quadrat Theta. Und dieses C mal Phi Punkt plus Psi Punkt Cosinus Theta, das ist gerade P Phi. Also steht hier das T ist ja das hier, ne? Da, das hier ist T. So, und jetzt gucke ich halt, jetzt sortiere ich das ein bisschen um. Da, ach Nee, hier muss ich ja gucken, ist alles gut. Also hier, das an dem Theta, das Theta-Punkt kriege ich nicht irgendwie aus den erhaltenen Impulsen. Also muss ich den erstmal stehen lassen, den Term. Der kommt hierher. Vielleicht male ich es nochmal an. Also das hier ist der Term. Ja, ja, den müssen wir jetzt noch verarbeiten. Ja, dann okay, habe ich...
Der ist noch gar nicht da. Okay.
Ja, der ist fast da, noch nicht ganz. Also jetzt habe ich mich erst um den gekümmert, weil da war ich happy, weil dieser Ausdruck hier, der kommt da als P Phi vor. Ne? Ja, also kann ich das Phi-Punkt plus Psi-Punkt cos Theta schreiben als P Phi durch C. Das habe ich hier gemacht. Kann man hier noch ein bisschen rumkürzen. Und dann, was ich noch nicht habe, ist hier dieser Term. 1/2 A Psi-Punkt Quadrat, Sin Quadrat Theta. Und jetzt schmeiße ich möglichst noch das Psi-Punkt raus, indem ich das auch durch die indem ich das halt auch durch die Impulse versuche auszudrücken und das kriege ich hier halt hin. Ja, weil erstmal sehe ich, dass P Psi, da kommt auch wieder mein P Phi vor. Ja, das C mal die Klammer ist ja gerade P Phi. Malen wir das auch nochmal an. Und jetzt kann ich halt das Psi-Punkt ausdrücken durch Funktionen in diesen erhaltenen Impulsen und halt leider ist Theta noch dabei. Ja, also wenn ich das jetzt nach Psi-Punkt auflöse, dann steht da was? Dann steht da erstmal P Psi minus P Phi Cosinus Theta. Ja, das ist a mal Psi Punkt Sin Quadrat Theta, also muss ich noch durch a Sin Quadrat Theta teilen. Und dann kann ich das wieder hier einsetzen. Und dann kommt schließlich raus t gleich. Ja, der Term plus, und das vereinfacht sich ein bisschen zu P Phi Quadrat durch 2c, ja, einfach ein c cancelt sich. Und hier schreibe ich halt jetzt hin a halbe. Psi Punkt Quadrat ist halt dann das im Quadrat, P Psi minus P Phi Cosinus Theta. Den ganzen Spaß im Quadrat und dann steht noch ein Sin Quadrat Theta da. Ja, das ist jetzt dieser gelbe Ausdruck. Gut, das lässt sich jetzt auch noch ein bisschen vereinfachen und zusammenfassen. Ja, da ist noch geringfügig, ein a cancelt sich und ein Sin Quadrat. Also sind wir hier jetzt p Psi minus p Phi Cosinus Theta im Quadrat durch 2a Sinus Quadrat Theta. Naja gut, und das V ist halt... Ja, da kann ich nichts dran ändern, das ist halt hier V. Das Einzige ist, es kriegt halt für die Energie kriegt es halt ein Plus statt einem Minus. Also die letzte Erhaltungsgröße, die wir hier rauskitzeln können, ist demnach dieses hier, also t plus v. Spaß nochmal abschreiben. 2a Sinus Quadrat Theta plus MGS Cosinus Theta. Und das wissen wir auch, dass das konstant ist. Genau, und dann, ja gut, jetzt, was wir hier haben, ist ja eigentlich jetzt eine effektive Energie für die Bewegung von dem Theta. Ja, das sieht schon so ähnlich aus wie m halbe v Quadrat. Ja, hier steht natürlich ein Trägheitsmoment mal eine Winkelgeschwindigkeit im Quadrat. Und der Rest ist dann so was wie ein effektives Potential, das von Theta abhängt. Ja, alles andere sind Konstanten, weil ja P Phi und P Psi Erhaltungsgrößen sind. Also die sind einfach konstant und die bestimmt man halt aus den Anfangsbedingungen. Ja, und das lässt sich halt jetzt wieder auflösen nach, also invers. Also das lässt sich nach der Zeit auflösen. Ja, ich schreibe das mal, ich will das jetzt nicht bis zum ja, diesen ganzen Spaß, den nenne ich jetzt halt da der ganze Spaß, das ist halt irgendeine Funktion von Theta. Da können Sie wieder hier auflösen nach Theta Punkt erstmal. Ja, da muss ich erstmal E minus V effektiv von Theta schreiben. Dann habe ich das und dann steht da noch ein 2 durch A und eine Wurzel. Mal aufpassen, plus minus. Ja, das wird ja sowas wie eine Schwingung geben irgendwie. Das ist ja diese Nutation, die Schwingung um die momentane Knotenlinie immer. Und dann kann das beide Vorzeichen haben. Und jetzt gibt es noch, also jetzt nimmt man die Umkehrfunktion. Auch die Ableitung der Umkehrfunktion ist einfach die inverse Ableitung, also die 1 durch. Sowas hier. Ne? Und dann können Sie das im Prinzip integrieren. Ja, hier haben Sie ja eine Funktion von Theta und dann kann ich das t kriegen als ein Integral über eine Funktion von Theta. Und ja gut, das kann man, um das jetzt ein bisschen einfacher zu analysieren. Also da will ich Sie auch jetzt nicht mit quälen, weil das ist, leider kommt man da ja nicht so sehr weit, weil dieses Integral, das lässt sich mit so unseren Funktionen, die wir so kennen, gar nicht lösen. Es gibt dann so ein elliptisches Integral, aber man kann daran wenigstens qualitativ verstehen, wie sich dieses Theta da bewegt. Was man dann noch analysieren, ist eine Näherung. Wenn man einen Kreisel hat, der schön schnell um seine Figurenachse rotiert, das ist auch das, was man meistens in Experimenten vorführt. Also wenn Sie sich an den Film da vom Donnerstag erinnern, da war dieses Ding mit dem Reifen da, dem Fahrradreifen oder was das war. Ja, da oft hat man so eine Stange und hinten Gegengewicht und dann rotiert man da irgendwas schnell. Und da, das kann man dann geschlossen lösen in der Näherung. Und das Integral hier kann man aber noch ein bisschen analysieren. Man macht eine Substitution. U gleich Cosinus Theta, warum macht das Sinn? Na, weil da sehen Sie, da kommt irgendwas mit V effektiv von Theta im Nenner vor und wenn Sie das umrechnen alles, dann kriegen Sie da mit dem Sinus Quadrat, die Wurzel gibt einen Sinus, dann steht da d Theta sin Theta im Zähler, in dem Integral. Und dann kann man da halt nutzen, du ist dann ja minus d Theta sin Theta, weil du nach d Theta minus Sinus Theta ist. Und wenn man das dann alles aus x, kommt da am Ende raus t minus t0 . Hier müsste ich ordentlicherweise ein U' schreiben, weil das U steht schon hier als Grenze. Und dann, also wenn man das alles jetzt ausxt, dann kommt hier sowas raus, ein 2a. Ja, ich setze jetzt einfach dieses V-Effektiv von Theta da ein und schreibe überall alle Winkelfunktionen mit U um. Da sehen Sie 1 minus u Quadrat, das ist 1 minus cos Quadrat Theta, das ist Sinus Quadrat Theta. Jetzt muss ich hier, der Nenner geht leider noch ein bisschen weiter. Das ist wieder das Sin Quadrat Theta und dann noch Pinus. Und über das Ganze muss eine Wurzel. Da überall Striche. Ja, also das ist A durch dieses ganze Ding und eine Wurzel noch drüber. Und das können Sie jetzt nicht mehr lösen, weil hier, also Sie könnten es lösen, wenn nur U-Quadrats vorkämen und irgendwelche Konstanten. Aber leider hier ist ein Term mit U hoch 3. Und das Ding ist ein elliptisches Integral. Und das kann ich Ihnen jetzt nicht, also das will ich Ihnen jetzt nicht zumuten, das auch noch zu lernen, wie das aussieht. Aber qualitativ ist es klar irgendwie, weil ist klar, dass U, der physikalische Bereich für U, wenn ich jetzt den Integranten hier, also das Ding unter der Wurzel aufmale, dann ist das so ein Polynom dritten Grades. Und ja gut, das physikalische Intervall, ja, und da dieses Ding unter der Wurzel, wie nennen wir das? Weiß ich, Y. Ja, also diese Klammer da, die nennen wir y, ohne das ein halb. Ja, dann steht hier eine Funktion y von u und das ist ein Polynom dritten Grades. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wie das in dem Intervall minus 1, 1 aussieht. Ja, das könnte sowas sein, was weiß ich, sowas. Ja, es kann sein, dass das zwei Nullstellen hat. Oder nee, das ist jetzt blöd gemalt, sonst kann man es schlecht erklären. Ich will mal was machen, was hier irgendwie zwischen zwei Punkten wie sieht denn sowas dann aus? Ja, soll es mal so aussehen. Also das, so eine u hoch 3 sieht ja immer so aus. Es hat irgendwo auch einen Wendepunkt, aber halt vielleicht nicht in dem Intervall 0, 1. Wenn jetzt also diese rote Klammer, das y, das macht nur Sinn, weil das Ganze muss ja reell sein, dass dieser Integrant, das macht nur Sinn, wo diese Funktion positiv ist. Also das ist der physikalische Bereich. Also was passiert? Meine Anfangsbedingung ist halt gerade so, dass die Energie dieser Wert da so ist, zusammen mit all den anderen Konstanten, mit den Pφ, Pψ und dem A und C, dass die Funktion positiv ist zwischen zwei Winkeln oder U, ich habe ja U ausgetragen, zwischen zwei Winkeln U min und U max, beziehungsweise zwei Kosinussen von diesen Winkeln. Ja. Das hier wäre das, weil der Kosinus, der ist ja irgendwie fallend, zumindest in dem Intervall Theta minus von 0 bis Pi. Ja, und dann wäre hier der maximale Winkel Theta und da der minimale Winkel Theta. Also kurz und gut, was passiert? Nehmen wir mal an, dass der Kreisel fängt hier irgendwie bei T0 an. Und dann, ja gut, dann kann er ja nur sich so bewegen. Ja, der kann ja nur hier in diesem grünen Intervall bleiben, dann wächst er immer weiter an. Muss ich das positive Vorzeichen nehmen, weil das T muss ja wachsend sein. Ja. Gut, dann kommt er hier an. Da kann er nicht weiter, weil negativ darf diese rote Klammer nicht werden. Dann muss er also wieder so rum. Ja, dann integriere ich aber in die falsche Richtung hier. Das heißt, ich kriege ein Vorzeichen, dann muss ich das Minuszeichen von der Wurzel nehmen, damit das t weiter wächst. Also mit anderen Worten, dieser Kreisel, das Theta schwingt zwischen Theta min und Theta max hin und her. Und das nennt man wie beim freien Kreisel, da gab es ja diese Nickbewegung auch, das nennt man die Nutation. Naja, aber was wissen wir noch? Wir wissen noch, wenn ich es nicht weggeschwischt hätte, doch. Nee, ich habe es leider entsorgt. Wo ist es denn? Hm. Also was wir noch haben ist, ach so, da habe ich nur noch einen Spezialfall erzählt. Also man kann es schwierig sagen, was passiert. Also Also dieses Psi-Punkt, das wird auch irgendwie hin, ja, wenn Sie das so angucken, das Psi-Punkt, das wird auch irgendwie hin und her schwanken, ja, weil das ist eine Konstante und das Cos-Theta bzw. Sin-Theta, das oszilliert zwischen irgendwelchen zwei Werten hin und her. Und dann sieht man halt das Psi, das ist die Drehung um die raumfeste Dreiachse, ja, das ist der erhaltene Drehimpulskomponente. Ja, der Drehimpuls, da ist auch nur noch die Dreikomponente konstant, das ist gerade dieses P Psi. Und da wird der ganze Kreisel sich da immer auch drehen. Aber je nachdem, wie hier dieses Polynom wirklich aussieht, da kann man jetzt verschiedene Fälle auch noch diskutieren. Manchmal kann das, also wenn das Psi-Punkt immer positiv ist, dann wandert der halt immer in eine Richtung. Wenn das aber hier das Psi-Punkt kann aber auch negativ werden, ja, dann geht er so hin und her, auch hin und her. Also der wird irgendwie, das nennt man dann Präzession. Ja, also der kann da auch mal in die eine, mal in die andere Richtung sich da um diese raumfeste Dreiachse, also um die Richtung von der Schwerkraft rotieren. Ja. Also Psi-Punkt. Oder Psi ändert sich auch und dann kann man halt diskutieren, je nach Vorzeichen. Also das ist eine Rotation um raumfeste Dreiachse und das ist der erhaltene, also die erhaltene Drehimpulskomponente. Und diese Bewegung, die nennt sich dann Präzession. Und jetzt gucken wir nochmal diesen Spezialfall an, wo man das ein bisschen besser in Ernährung verstehen kann. Das nennt sich dann pseudoreguläre Ja, vielleicht erinnern Sie sich an den Film, da hatte der diesen Kreisel erstmal in eine schnelle Rotation gebracht, um die Figurenachse und den dann auch erstmal auf einen Schwerpunkt gesetzt und dann präzidiert, wenn man das richtig macht, gar nichts und dann hat er ein kleines Gewicht hingehängt, um den Schwerpunkt zu verschieben und dann ist das Ding da ganz langsam um diese Dreiachse rotiert. Ja. Und das wollen wir jetzt mal nachrechnen. Also man kann erstmal, also wie ist das? Anfangsbedingung. Kreisel in schnelle Rotation. Um die Achse E3', also die Figurenachse, gebracht. Und dann.
Was ist dieses Wort?
Pseudoreguläre. Ja, das sieht so aus, als würde das schön gleichmäßig sein, aber wir werden gleich sehen, so ein bisschen tut es hin und her. Also das Psi-Punkt wackelt ein bisschen hin und her. Genau, also was macht man da? Nehmen wir mal dieses Beispiel. Also ich habe hier irgendwie einen Ständer und da, das war ja hier sowas. Ja, da hatten sie ein Gegengewicht. Jetzt ist der Schwerpunkt irgendwo hier. Ja, das ist dieser feste Punkt, wo ich das ganze Ding lagere. Also das hier wäre mein Schwerpunktsvektor. Und da habe ich hier halt meinen Kreisel, so einen symmetrischen Kreisel. Und ja, und das hier wäre wieder Theta. Ja, jetzt tue ich den hier schön schnell hier irgendwie also zur Anfangszeit tue ich den halt schön schnell da rotieren lassen und dann setze ich den da ganz in Ruhe auf seinen Lagerungspunkt. Und jetzt was passiert? Naja, anfangs ist der Drehimpuls, also das weiß ich auch, die Drehimpulskomponente hier. J3, also die 3-Komponente, die ist konstant. Aber jetzt wirkt ein Drehmoment auf dieses ganze Ding ein. Na, wenn ich hier jetzt die Schwerkraft geht nach unten, also S Kreuz G, ja, und dann geht der, dann haben Sie hier so einen kleinen dj, ja, das ist dieses Drehmoment mal dt, also wird das ganze Ding irgendwie hier so rumrotieren. Und das können wir jetzt mal nachrechnen. Ja, wir setzen da also jetzt den schnell rotierenden Kreisel da auf die Spitze und gucken mal, was passiert. Also Anfangsbedingungen, wie sieht das dann aus? Also ich habe erstmal Theta zur Zeit t gleich 0 ist halt irgendein Winkel Theta 0. Nicht gerade 0 oder Pi. Dann das Psi von 0, das kann ich irgendwo wählen. Ja, das ist irgendwie die Rotation von dem ganzen Ding hier um diese raumfeste 3-Achse. Das nehme ich mal an als Nullpunkt. Und ja gut, und Phi von 0 mache ich da auch 0. Ich kann ja einfach irgendwo anfangen zu zählen. Und das Phi-Punkt von 0, das soll halt irgendein Wert sein, nicht zu klein. Und Psi-Punkt von 0 und Theta-Punkt von 0 soll 0 sein, ja, weil ich setze den da in Ruhe einfach hin. Und jetzt machen wir mal die Annahme, das hat man ja auch in diesem Film gesehen, dass da so, wenn man das richtig macht und vor allem wenn der schnell genug rotiert, dann macht dieser Winkel Theta nur ganz kleine Schwingungen. Und das können Sie sich jetzt denken, kleine Schwingungen, da ist man dann immer beim harmonischen Oszillator. Und den kann man lösen. Also ist jetzt die Idee, wir machen eine Näherung. Nehmen an, dass das Theta sich immer nur ganz wenig von dem Ursprungstheta 0 unterscheidet. Das ist das J3, das ist die Drehimpulskomponente in 3 Richtungen und die ist konstant. Das entspricht dem P Psi. Ja, und die dazu senkrechten Komponenten, die rotieren dann halt mit einem Psi, da, Psi von T da um diese 3-Achse rum. Genau, also wie gesagt, wir nehmen jetzt mal an, wir hätten das so gemacht, dass das Theta sich nur wenig ändert. Ja, also nehmen wir an, wir haben eine sehr kleine Störung. Das Epsilon soll überall kleiner, sehr viel kleiner sein als 1. Und dann, ja gut, jetzt rechnen wir mal rum und dann werden wir auch noch genauer sehen, unter welchen Bedingungen diese Näherung funktioniert. Jetzt brauchen wir nochmal, was brauchen wir denn? Das P-Psi. Gut, was war das? Das P-Psi. Ja, und jetzt ist die Idee, dass das wissen wir, das ist konstant. Jetzt gucken wir mal, was sagen uns denn die Anfangsbedingungen? Also jetzt müssen wir da die Anfangsbedingungen einsetzen. Ja, jetzt ist das Psi-Punkt und das Theta-Punkt 0. Also weil das Psi-Punkt 0 ist, fällt der hier weg und der. Und dann haben sie beim Zeitpunkt t gleich 0, habe ich hier halt mein Omega 0. Und dann steht da Cosinus Theta. Aber, ja gut, zur Zeit t gleich 0 ist es Cosinus Theta. Also das haben wir schon mal, das ist konstant. Und das genauso können Sie das mit dem P-Phi machen. Das P-Phi ist ja, und das ist jetzt Phi-Punkt ist halt am Anfang Omega 0 und das Psi-Punkt ist 0. Ups. Also haben wir das bestimmt, weil das konstant ist, brauchen wir das nur zur Zeit t gleich 0 auswerten. Und dann brauchen wir halt noch e. Wo habe ich es denn jetzt? Genau, das e. Das alles erst nochmal abschreiben und jetzt kommt halt der Trick. Jetzt entwickeln wir das Ganze um Theta 0 unter der Annahme, dass das Theta, das Epsilon und das Epsilon-Punkt halt sehr kleine Größen sind. Wir brauchen also nur bis für die Energie bis zur Ordnung Epsilon und Epsilon-Punkt Quadrat. Also erstmal das A halbe, da können wir nicht viel machen. Ja, das Theta 0 ist konstant, also das hier ist einfach von der Größenordnung Epsilon Punkt Quadrat, den müssen wir behalten in voller Pracht. Und jetzt dieser ganze andere Kram. Also wie gesagt, ich will Sie da jetzt auch nicht mit quälen. Wie ist das? Nehmen wir mal als Beispiel den hier noch, also MGS Cosinus Theta, das ist MGS Cosinus Theta 0 plus Epsilon. Und dann können Sie das halt entwickeln. Also Taylor ist ja der Cosinus geht mit 1 los. Dann so einfach geht es nicht. Ich muss es ordentlich machen. Wie machen wir das? Also Cosinus Theta plus Epsilon. Was ist das? Also das ist erstmal für Epsilon gleich 0. Also Taylor-Entwicklung um Epsilon gleich 0. Jetzt die Ableitung an der Stelle Theta 0 mal die Störung Epsilon plus die zweite Ableitung halbe die Störung zum Quadrat. Und der Rest ist dann höherer Ordnung. Ja. Gut, schreiben wir es hin. Also Cosinusstrich ist minus Sinus. Cosinus 2 Strich ist der Minus Sinus abgeleitet, gibt wieder einen Minus Cosinus. Ja, und dann sehen Sie, dass MGS plus halt irgendwelche höheren Terme, und dann sehen Sie, das ist MGS Cosinus Theta 0 plus irgendwas, was uns nicht interessiert. Da braucht man diesen noch, aber das x ich Ihnen jetzt nicht vor. Aber jedenfalls, wenn ich das jetzt, das e kann ich ja auch noch angeben, ja, weil das e, das ist ja auch e zur Zeit t gleich 0. Und was gibt mir das? Da muss ich wieder die Anfangsbedingungen haben. Ja, das Theta-Punkt ist 0. Kann ich hier eigentlich nur wieder alles abschreiben und überall Theta 0 schreiben statt Theta. Ja, und jetzt setzen Sie das alles da ein. Jetzt lösen wir wieder nach Theta Punktquadrat auf, beziehungsweise ja, da kriegen Sie e minus diesen ganzen Spaß und dann setzen Sie davon die Taylor-Entwicklung ein. Und da sehen Sie, da cancelt sich schon der ganze Spaß da weg. Und was übrig bleibt, dann bringe ich auf die andere Seite. Und dabei kommt raus, wo ist es denn hier? MGS. Ja, jetzt kriege ich das mit einem Plus, weil das kommt auf die andere Seite. Plus. 1/2 MGS, ach nee, ich schreibe es hier unten hin. Also das kann man besser auf dem Blatt Papier rechnen als an der Tafel. Ist halt leider sind die Kreisel zwar sehr nett zum Spielen, aber nicht so einfach mit der Mathematik. Naja, und dann kennen Sie das vielleicht ja noch, wie das war, wenn man so eine, jetzt hat man da ja wieder eine effektive Gleichung nur für Epsilon. Alles andere sind irgendwelche Konstanten. Das heißt, ich habe wie da schon bei dieser allgemeinen Betrachtung, habe ich das jetzt reduziert auf ein eindimensionales Problem für die Bewegung von Theta bzw. Epsilon. Und da wissen Sie auch, wie man da jetzt aber sehr bequem eine Bewegungsgleichung auch rauskriegt. Man leitet es einfach nochmal nach der Zeit ab. Diesen ganzen Spaß einmal nach der Zeit ableiten. Also ich nehme jetzt die Gleichung hier, a mal Epsilon Punktquadrat ist der ganze Krempel und leite ihn nach der Zeit ab. Das Einzige, was irgendwie zeitabhängig ist, ist das Epsilon und das Epsilon Quadrat. Also wird das nicht so schlimm. Erstmal die linke Seite, a halbe Epsilon. Punktquadrat, das ist einfach jetzt hier Kettenregel, 2 Epsilon Punkt, also A Epsilon Punkt mal innere Ableitung ist einfach Epsilon 2 Punkt. Gut, und das hier wird jetzt hier einfach Epsilon Punkt mit dem Faktor MGS. Ja gut, und das hier abgeleitet ist 2 Epsilon Epsilon Punkt, geht halt das 1/2 weg. Und dann da diesen ganzen Faktor wieder, Cosinus Theta 0. Minus, wo habe ich es denn jetzt? Hier, C Quadrat Omega 0 Quadrat durch A Epsilon mal Epsilon Punkt und den ganzen Spaß vergessen war. Naja, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn Epsilon Punkt 0 ist, dann stimmt die Gleichung immer und dann kann man sich, also in dem Spezialfall kann man sich dann auch langhangeln, aber das ist nicht der, der so interessant ist. Also wir nehmen mal an, Epsilon Punkt ist ungleich 0. Also dass der wirklich so ein bisschen Notation macht. Und wenn man das jetzt macht, dann kann ich die ganze Gleichung hier durch Epsilon Punkt teilen und dann folgt da, oh Wunder, das war, was wir erwartet haben. Da gibt es hier einen konstanten Term. Und hier steht was mit Epsilon. Und das schreiben wir jetzt mal so hin. Ja, diese Konstante, die Konstante, die hier steht, die nennen wir mal jetzt minus Omega Quadrat. Und das Omega Quadrat ist halt jetzt minus diese Klammer. Das ist diese, das ist nur einfach eine Konstante. A tue ich noch weg. Ja, also dann hier die Klammer durch A. Ja, kommt hier ein A-Quadrat hin und hier ein 1 durch A noch zusätzlich. Und jetzt erstmal, naja, wenn das Omega-Quadrat größer ist als 0, also ich schreibe es nochmal anders hin. Also hier steht ein Oszillator, wenn das Omega-Quadrat größer ist als 0, der aber, ne, da steht hier so was wie eine Oszillatorgleichung und hier drüben steht noch eine konstante Kraft. Ja, und damit das klein, also erstmal damit das nicht irgendwie völlig exponentiell abhaut, muss das also erste Bedingung, also Bedingung dafür, dass das Epsilon kleiner als 1, sehr viel kleiner als 1 bleibt für alle Zeiten t, muss das hier wirklich ein Oszillator sein. Also erstmal muss das Omega-Quadrat größer sein als 0. Und dann, also wenn das, nehmen wir mal an, das stimmt, dann können Sie sich überzeugen. Ja, Sie kennen ja, wie man die Gleichung löst. Epsilon 2, erstmal Epsilon 2 Punkt gleich minus Omega Quadrat mal Epsilon. Das gibt die sogenannte homogene Differentialgleichung. Dann habe ich da eine Lösung, erstmal Cosinus Omega t plus c2 und jetzt hängt da aber, ist da drüben noch eine konstante Kraft und was die macht, ist nur, die macht den Nullpunkt von Epsilon, also den Punkt, um den das schwingt, bringt das weg. Also ist offensichtlich auch eine Lösung, Epsilon gleich Konst und wenn Sie diese Konstante ansetzen, dann kriegen Sie raus, dass die Konstante a sein muss. Ja, das heißt, das Epsilon von t, das ist sehr viel kleiner als 1, wenn erstmal dieses a und das a, das ist gerade dieses MGS Sinus Theta 0 durch A Omega Quadrat, das muss vom Betrag her sehr viel kleiner sein als 1 und das C1 halt auch. Das kriegt man hin mit der Anfangsbedingung. Die Anfangsbedingung sagt ja Epsilon von 0 gleich Epsilon Punkt von 0 gleich 0, ja, das war, weil das Theta ist Theta 0, also ist das Epsilon von 0 gleich 0. Und das Theta-Punkt, was gleich Epsilon-Punkt ist, sollte auch 0 sein. Und daraus folgt dann halt, wenn Sie jetzt hier die Konstanten C1 und C2 anpassen, folgt dann einfach Epsilon von T gleich mal 1 minus Cosinus Omega t. Und da sehen Sie, das Einzige, was Sie brauchen, ist, dass das a sehr viel kleiner ist als 1. Und, ja gut, Omega Quadrat größer 0, dann, jetzt muss ich hier spicken. Also erstmal, wenn das a Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Genau, hier, wenn Sie das, also das Ding wäre schon mal gut, dass das Omega muss sehr groß sein. Ja, weil dann ist der, das ist, dann ist der Nenner sehr viel größer als der Zähler. Und das ist der Fall, also Omega. Wie habe ich denn das jetzt geschrieben? Das Omega Quadrat. Das ist das hier, und wenn das sehr groß sein soll, dann folgt das der Term hier, c Quadrat Omega 0 Quadrat. Durch a Quadrat, der muss sehr viel größer sein als das da drüben n. Also mit anderen Worten, Sie müssen nur dafür sorgen, dass dieses Omega 0 Quadrat, ja, das hier ist ja sowas wie das Drehmoment zum Anfang, MGS. MAG Cosinus Theta ist die nach unten wirkende Schwerkraft, ja, und mal S ist halt der Hebelarm, ja, zwischen dem festgehaltenen Kreiselpunkt und dem Schwerpunkt. Und dann steht da noch A. Also mit anderen Worten, Sie müssen nur dafür sorgen, dass der Kreisel da am Anfang sehr schnell gegen die Figurenachse rotiert. Also was haben wir dann? Dann haben wir herausgefunden, dass Epsilon von t, das ist immer schön klein und schwankt halt hin und her zwischen, ja, zwischen 0 und irgendeinem Wert a. Ja, weil das kann hier, oder 2a, weil das kann ja hier, das Cosinus geht halt von minus 1 bis 1. Also das Epsilon schwankt hin und her zwischen 0 und 2a. Das ist diese kleine Nickbewegung, diese Notation. Und jetzt wollen wir natürlich noch die Präzession haben. Wische ich mal nur das weg, weil da habe ich jetzt. Jetzt habe ich alles, weil jetzt ist alles nur noch mit Hilfe von diesem irgendwo fehlt mir was. Ich muss es doch nochmal hinschreiben. Also wir brauchen nur noch P Psi und P Phi auswerten. Schaffen wir das tatsächlich heute noch? Das ist ja prima. Also, was brauchen wir? 4, 3, 57, dachte ich mir es doch. Wir brauchen, Sie erinnern sich hoffentlich dran, wir hatten das Psi-Punkt auch ausgedrückt mit Hilfe von P Psi und P Phi. Und jetzt müssen Sie das halt wieder nach Potenzen von Epsilon entwickeln. Und wenn Sie das machen, dann kommt da raus am Ende, plus irgendwas höherer Ordnung, Epsilon Quadrat. Und jetzt, ja gut, jetzt setzen wir das Epsilon ein, also da sehen Sie das Psi-Punkt. Ja, da sehen Sie, das kann im Allgemeinen schon groß sein, weil das Omega 0 ja groß ist. Das A ist aber klein. Also was passiert? Diese Präzessionswinkelgeschwindigkeit, also wo sich dieser ganze Kreisel da um die Dreiachse dreht, die ist erstmal, hat die einen konstanten Beitrag. Ja, und bewegt sich halt je nach Vorzeichen von den ganzen Größen. Hier steht Theta 0. Steht Theta 0. Also erstmal habe ich einen konstanten Beitrag, das ist die reguläre Präzession und die wackelt halt noch ein bisschen hin und her. Und na gut, jetzt können Sie das natürlich auch integrieren. Einfach nochmal nach der Zeit. Ja, das bewegt sich halt irgendwie mit konstanter Winkelgeschwindigkeit da lang und dann ist da aber noch so ein kleiner Wackelterm hier. Das Omega ist halt ziemlich groß und dann, wenn ich da drauf gucke, dann sieht man den Term hier kaum und der hier macht die Hauptmusik und deswegen sieht das aus, als würde der schön gleichmäßig da lang präzedieren, aber wenn man genau hinschaut, macht er irgendwie so, wird mal schneller, mal langsamer periodisch mit dieser schnellen Periode Omega. Dann das Phi. Das ist die Drehung um die körperfeste Achse. Wo habe ich denn das jetzt hergenommen? Das Phi. Ja, das kann ich hier herholen. Ja, das Phi. Punkt, das kommt hier natürlich vor. Und das können Sie jetzt alles da einsetzen und nach Epsilon entwickeln und dann kommt da raus ein Phi-Punkt. Das hätte man sich denken können, das ist irgendwie so was, das muss schon so in der Nähe von Omega 0 bleiben. Aber es schwankt halt auch ein bisschen mit, ich muss ja alles in der Ordnung Epsilon da mitnehmen jetzt. Ja, und da kriegen Sie dann wieder raus, wenn Sie das dann das Epsilon wieder einsetzen, da, wo ist denn das Epsilon? Da auf der anderen Tafel, dieses Epsilon setzen Sie da wieder ein und integrieren auch nochmal. Und dann kriegen Sie halt einen konstanten Anteil. Kommt am Ende ein Cotangens Theta 0 noch raus und durch A. Ja, er rotiert nicht ganz mit der Geschwindigkeit Omega 0, sondern irgendwie ein bisschen anders, ja, weil hier ist das A, was klein ist. Ist auch fast konstant, wenn man das hier vernachlässigt. Das wobbelt halt so noch ein bisschen hin und her mit einer schnellen Frequenz Groß-Omega. Also es sieht so aus, dass das Ding dreht sich weiter um seine Figurenachse und dann macht kleine Notationen, so kleine Schwingungen um Theta 0. meine Anfangsauslenkung um die Schwerkraftachse senkrecht nach oben. Und es präzidiert halt noch mit fast konstanter Geschwindigkeit als Ganzes um die Dreiachse rum, um die Richtung der Schwerkraft. Ja, und damit hat man eigentlich das Problem gelöst. Was man noch kann, das steht hier auch noch, das ist, wenn man einfach den Kreisel senkrecht da drauf setzt. Also man hat das irgendwie so da und jetzt setze ich hier den Kreisel da so senkrecht hin. Ja. Und lass den hier so rotieren. Das lässt sich auch noch zeigen. Und das ist auch, also im Gegensatz, wenn das Ding nicht rotiert, ist das natürlich zwar auch eine Gleichgewichtslage, wenn das wirklich in Ruhe exakt da sitzt, aber eine instabile. Aber wenn ich das Omega 0 hier, wenn ich das hinreichend schnell mache, ja, Omega 0 hinreichend groß, dann ist Theta ist natürlich dann 0, stabile Lösung. Und das können Sie nachlesen hier in 436. Dann mache ich da jetzt mal Schluss mit den Kreiseln und dann kommt jetzt nächste Woche, haben wir ja nochmal, da kommt nochmal ganz kurz der Zusammenhang zwischen Symmetrien und Erhaltungssätzen dran. Ja, dieses Noether-Theorem, das finde ich eigentlich somit das Schönste, was man in der Mechanik hat. Also dass alle Symmetrie, jede Symmetrie hat eine Erhaltungsgröße zur Folge und umgekehrt. Ja. So, das war ein Tour de Force Akt, da diese Kreiselbewegung. Und wie Sie sehen, also wenn man geschickt ist, kriegt man immer interessante Physik raus, wenn man, das kann man immer irgendwie auf einen harmonischen Oszillator zurückführen, weil das sind halt lineare Bewegungsgleichungen, die wir immer lösen können. Natürlich immer irgendeine Näherung. Ja. In dem Sinne, bis Donnerstag.